Auf meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Hilde hat es schon angesprochen, wir sind noch mitten in dieser Predigtreihe mit Gott im Alltag leben. Wir gehen der Frage nach, wie man seinen Glauben lebendig und fruchtbar halten kann, wenn die Kirche in dem Sinne nicht mehr so stark präsent sein kann durch die ganzen Corona-Auflagen und wir ein Stück weit mit uns selber klarkommen müssen, mit unserem eigenen Glauben. Wie pflegen wir den? Wie erleben wir Gott in unserem Alltag, wenn es vielleicht kirchliche Veranstaltungen eben nicht mehr so präsent sind? Und ich möchte euch heute mit einem Konzept vertraut machen, das für mich zu den wichtigsten Erkenntnissen gehört in meiner eigenen Beziehung zu Jesus, um diese Beziehung lebendig und eben erlebbar und leidenschaftlich zu erhalten. Und ich nehme, ihr Lieben, diese Predigt jetzt tatsächlich zum dritten Mal auf. Das hat seine Gründe. Gestern haben wir die Predigt gefilmt und sie war einfach zu lang. Ich dachte, nee, das war zu lang, das geht nicht. Und dann haben wir sie nochmal gefilmt und ich habe vieles weggelassen, damit sie kürzer wird. Und ich dachte danach, nee, das geht auch nicht. Irgendwie, wir haben es da mal gelassen, aber ich habe die ganze Nacht, aber immer wieder überlegt, am Abend beim Aufwachen, bin heute Morgen nochmal spazieren gegangen und habe diese Predigt nochmal umgeschrieben und habe tatsächlich jetzt zwei Teile draus gemacht. Also ihr hört heute einen Teil und dann nächsten Sonntag, beziehungsweise übernächsten Sonntag nochmal einen Teil. Der nächsten Sonntag ist ja Allianz-Gottesdienst. Und die Hilde hat natürlich jetzt auch ihre Moderation schon aufgenommen und sie hat ein Gebet schon aufgenommen in Anschluss an meine Predigt, die ich jetzt gar nicht so halte. Also wenn dann ihr Gebet nicht hundertprozentig zu meiner Predigt passt, dann ist das meine Schuld, weil ich die Predigt zweigeteilt habe. Und insofern ist es ein bisschen anders. Ich möchte heute einen Vers mit euch anschauen. Nicht nur heute, in diesen beiden Predigten einen Vers anschauen und den richtig ausführlich mit euch durchkauen. Jesus wurde einmal gefragt, was das wichtigste Element der Gottesbeziehung ist. Bei all den vielen Geboten, die es gibt, bei den vielen Anforderungen, bei den vielen Möglichkeiten, wie man Gott ehren und lieben kann, auf was kommt es wirklich an? Was ist das Entscheidende? Und Jesus antwortet auf diese Frage ganz konkret. Er zitiert einen Vers aus dem 5. Buch Mose. Und wir lesen das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Vers 37. Dort sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und genau diesen Vers, den schauen wir uns jetzt genauer an. Und ich werde nicht viele andere Bibelstellen bringen in diesen beiden Predigten. Ich möchte, dass ihr am Ende dieser Predigten diesen einen Vers, der so zentral ist, mit dem man fast unseren gesamten Glauben zusammenfassen kann, dass ihr den gut verstanden habt, dass ihr ihn leben und umsetzen könnt. Jesus hat mit dem Vers nicht einfach, ja, das Wichtigste ist Gott lieben. Ja, ist schon irgendwie genügt, Gott lieben. Nein, er konkretisiert das Ganze. Er konkretisiert diese Liebe zu Gott und sagt, dass die verschiedene Ausdrucksformen hat, nämlich mit Herz, mit Seele und mit dem Verstand soll man Gott lieben. Und dahinter, da stecken drei unterschiedliche Ausdrücke. Also die haben eine Bedeutung, das hat einen Grund, dass Jesus alle drei Ausdrücke erwähnt. Jeder konnte sich mit diesen Ausdrücken etwas vorstellen. Der erste Ausdruck, Gott von Herzen lieben, ist eben das Herz, griechisch Kardia. Wir kennen das vom Kardiologen im Krankenhaus. Der zweite Begriff ist die Seele. Hier steht griechisch Psyche, das kennen wir vom Psychiater oder von dem Psychopharmaka, also Medikamente, die in unserer Stimmung, in unseren Gefühlen etwas bewirken. Und das dritte Wort ist der Verstand, das ist griechisch Dianoia, da weiß ich jetzt keine Ableitung hier im Deutschen, aber das ist dieser Begriff. Drei unterschiedliche Begriffe. Was bedeutet das nun? Warum gebraucht die Bibel drei unterschiedliche Begriffe, um damit die Liebe zu Gott auszudrücken? Und was heißt das jetzt ganz praktisch in unserer Beziehung zu Gott? Ich glaube, mit Herz ist in der Bibel unser Kern gemeint, unser Innerstes. Ganz oft wird Herz in der Bibel auch mit Geist übersetzt oder gleichgesetzt. Das ist der Teil in uns, der am stärksten mit Gott, mit dem Schöpfer, mit der Lebenskraft verbunden ist. Denkt an die Schöpfungserzählung, wo Gott den Atem des Lebens in den Menschen einbläst, den Lebensgeist, wodurch seine Lebendigkeit entsteht, seine Verbundenheit mit Gott. Denn aus dem Atem Gottes entsteht das Leben des Menschen. Also das Herz ist der Geist, die engste Verknüpfung mit dem Göttlichen. Mit Seele ist vor allem das Emotionale gemeint. das Sinnliche, die Gefühlswelt in uns, unsere Empfindungsfähigkeit und Bedürfnisfähigkeit, das ganze Emotionale wird von der Seele umfasst. Und Verstand, das meint unseren Intellekt, die Fähigkeit, etwas durchzudenken, unsere Denkkraft. Und wenn ich diese drei Begriffe noch anders umschreibe, dann geht es zum einen um Spiritualität, also unser Herz, unser Geist. Es geht um Emotionalität, also unsere Seele, und um Intellektualität, also unser Verstand. Wenn ich also Gott ganzheitlich mit meiner ganzen Persönlichkeit lieben möchte, dann muss ich ihn mit meinem Geist, mit meiner Seele und mit meinem Verstand lieben. Wir pflegen unsere Gottesbeziehung auf allen drei Ebenen. Und um es einmal ganz deutlich auszudrücken, ich will es mal so formulieren, dass es vielleicht noch klarer wird. Gott fühlt sich geliebt, wenn ich ihn mit meinem Geist, mit meiner Seele und mit meinem Verstand liebe. Jesus würde ja keine Anweisungen geben, wie wir Gott lieben sollen, wenn er sich dann dadurch gar nicht geliebt fühlen würde. Also Gott fühlt sich geliebt, wenn wir mit Verstand, Seele und Geist lieben. Oder ich sag's nochmal anders. Gott liebt es, wenn ich meinen Geist, meine Seele und meinen Verstand gebrauche, einsetze. Also das war jetzt schon ein Gedankensprung. Gott liebt es, wenn ich meinen Geist, meine Seele oder meinen Verstand gebrauche. Heute möchte ich euch erklären, was Verstand, Geist und Seele konkret bedeutet. Was umfasst das alles? Und das nächste Mal versuche ich euch zu erklären, wie ich das jetzt ganz konkret mache. Wenn ich verstanden habe, was das alles umfasst, der Verstand, die Seele und den Geist. Ja, wie liebe ich denn jetzt Gott damit? Das klären wir das nächste Mal. Lasst mich euch ein kleines Beispiel machen, um das Ganze zu verdeutlichen. Stellt euch vor, jemand würde zu euch sagen, liebe deinen Ehepartner mit deiner ganzen Kreativität. Dann müssten wir uns zum einen die Frage stellen, was ist eigentlich Kreativität? Was gehört alles dazu? Was muss man sich unter Kreativität vorstellen? Und wenn man dann weiß, was Kreativität alles umfasst, dann muss man die nächste Frage stellen, nämlich, wie man damit jetzt, mit dieser Kreativität und allem, was sie umfasst, ganz konkret den Ehepartner lieben kann. Wie man damit dem Ehepartner seine Liebe zeigen kann. Und genau das möchte ich mit diesen beiden Predigten tun. Wenn Gott sagt, dass man ihn mit Verstand, Seele und Geist lieben soll, dann klären wir zum einen, was das alles umfasst und zum anderen, wie man das genau macht. Insofern geht es heute um diese drei Begriffe und was sie alles beinhalten. Diese drei menschlichen Aspekte, Verstand, Gefühl und Geist, die waren in der Geschichte der Menschheit nicht immer gleichmäßig ausgeprägt. Wir haben da eine geschichtliche Entwicklung, in die nehme ich euch mal kurz mit hinein, eher holzschnittartig. Am Anfang gab es so eine Zeit der Menschheit vor tausenden von Jahren der Geister und der Götter. Da war alles im Leben der Menschen spirituell und sinnlich. Das Übernatürliche und das Mystische spielte eine ganz zentrale Rolle im Leben der Menschen. Das Herz, der Geist und die Seele standen eindeutig im Vordergrund. Versteht ihr, wenn es geblitzt hat oder gedonnert hat, dann hat man sich das nicht wissenschaftlich erklärt, sondern dann war das irgendwie der Zorn oder das Handeln der Götter. Wenn man erkrankt ist oder wieder genesen ist, dann wurde es nicht erklärt mit Bakterien und Viren und medizinisch, sondern dann war das vielleicht Fluch oder Segen der Götter. Es ist eine vorwissenschaftliche, eine mythologische Phase der Menschheit. Und dann gehen wir weiter und kommen so ins frühe Mittelalter, in die Scholastik, wie man das nennt in der Kirche, oder zur Reformation. Und mit dieser Phase der Scholastik und der Reformation beginnen die Theologen, den Glauben auch immer stärker mit dem Verstand erfassen zu wollen. Jetzt entsteht so etwas wie Theologie. Der Glaube soll nicht länger nur eine mystische oder sinnliche Erfahrung sein, er soll auch verstanden werden. Es entwickelt sich plötzlich Dogmatik, es entwickelt sich systematische Theologie und so Leute wie Thomas von Aquin oder wie Martin Luther entdecken plötzlich große biblische Leitlinien und entfalten ganze Glaubenssysteme. Und dann kommt die nächste Phase in der Menschheitsgeschichte. Angeregt durch die Reformation entsteht die Aufklärung vor 300 Jahren. Und was die Reformation im Bereich der Theologie des Glaubens macht, nämlich den Verstand, das Verständnis zu betonen, das macht die Aufklärung mit dem ganzen Leben, mit allen Lebensbereichen. Der Mensch wird jetzt ermutigt, sich seines Verstandes zu bedienen. Sapere aude war das Motto der Aufklärung. Zu Deutsch, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Die Welt wird plötzlich erklärt. Jedes Geheimnis und jedes Rätsel soll entzaubert werden. Isaac Newton kann in der Zeit sagen, die Welt ist ein der göttlichen Hilfe nicht mehr bedürftiger Kosmos. Ein gesetzmäßiger Zusammenhang von Atomen, Substanzen und Kräften. Es braucht hier nichts mehr Mystisches, es braucht kein Gott mehr, nichts mehr Spirituelles. Wir können alles wissenschaftlich erklären. In der Zeit entsteht auch die Schulpflicht, das ganze Bildungswesen, der Rationalismus ist eine Folge davon. Und in der Theologie entwickelt sich die sogenannte Entmythologisierungsbewegung, wo man auch sagt, alle biblischen Wunder sollen jetzt rational erklärt werden, damit ihnen jetzt nichts mehr Mystisches oder Geheimnisvolles innewohnt. Also die Spiritualität und die Emotionalität des Menschen treten plötzlich in den Hintergrund für viele Jahre. Und wir haben dann so Jahrhunderte, wo emotional ziemlich abgekühlt waren, wo man seine Gefühle nicht mehr gezeigt hat oder ausgedrückt hat. Und dann kam im letzten Jahrhundert so als ein Beispiel für eine Gegenbewegung, da gab es auch die Romantik und so weiter, aber als ein Beispiel einer Gegenbewegung gab es die 68er Revolution. Diese Bewegung Sex and Drugs and Rock'n'Roll, wo die Emotionen wiederentdeckt wurden, wo man etwas spüren wollte, fühlen wollte, wo man sich aus dem Muff der alten Zeit, der unemotionalen Zeit befreien wollte. In der Zeit schreibt Daniel Goleman ein wegweisendes, bahnbrechendes Buch mit dem Titel Emotionale Intelligenz. Als Professor hat er festgestellt, dass er Studenten hat, die einen ganz hohen IQ haben, totale Brains sind, aber emotional auf der Strecke geblieben, die nicht mit Konflikten oder Spannungen umgehen können. Und in seiner Uni war da einer dieser Brains, der wegen einem Konflikt mit Mitstudenten am Schluss das Messer zieht und einen Studenten absticht. Und er hat gemerkt, Augenblick mal, was passiert da? Da kann das Hirn total entwickelt sein. Wir verstehen alles, sind total intellektuell, aber emotional bleibt etwas auf der Strecke. Wir dürfen diese Emotionen in der Berufswelt, im Persönlichen, im Familiären nicht länger abspalten. Die spielen eine ganz wichtige Rolle. Es braucht auch emotionale Intelligenz. Und einige Zeit später, Ende des letzten Jahrhunderts, entsteht dann das, was wir unter New Age oder Esoterik kennen. Menschen entdecken plötzlich die Spiritualität neu. Es entsteht ein spiritueller Hunger, eine spirituelle Leidenschaft. Fernöstliche Religionen werden populär, und zwar nur der nette Teil, aber man hat so eine spirituelle Sehnsucht. Man hat die Nase voll von konfessioneller Spiritualität, von der klassischen Religion, aber sehnt sich trotzdem nach etwas, wo etwas von Zauber, von Mystik, von etwas Geheimnisvollen ins Leben zurückkehrt. Ich glaube, es ist der ganz große Wunsch nach Ganzheitlichkeit bei den Menschen. Und es ist spannend, ich habe mal in der Vineyard eine Sache erlebt, wo jemand eben auf das Spirituelle ganz stark abgefahren ist. Wir haben da einen Gottesdienst gemacht und haben extra einen von Willow Creek so ein Theaterstück eingeübt und haben so einen Gottesdienst gemacht mit diesem tollen Theaterstück, und da waren eben Gäste da, völlig entkirchlichte Leute, und ich dachte jetzt, dass dieses Theaterstück die anspricht, weil da die Sachen so gut erklärt sind, weil das so gut anknüpft an die Botschaft, und ich dachte, die sind sehr begeistert vom Theaterstück, und dann kamen die hinterher zu mir im Gottesdienst und sagten, ach, also ja, das Theaterstück fanden sie blöd, aber dieses Singen fanden sie magisch. Das ist doch spannend. Die hat etwas Spirituelles, dieser Lobpreis angesprochen, wo sie gar nicht kannten, haben auch keine Worte dafür gehabt, keine Christlichen, sagen einfach, das war magisch, eine spirituelle Erfahrung. Und das ist so die Entwicklung, wo wir heute stehen. Ich glaube, dass Menschen ein großes Verlangen nach Ganzheitlichkeit haben. Dass es nicht nur kopfgesteuert ist, sondern dass die Emotionen und auch das Spirituelle seinen richtigen und guten Platz im Leben hat. Und in der verbleibenden Zeit möchte ich jetzt auf diese drei Aspekte Verstand, Seele und Geist nochmal genauer eingehen und überlegen, was heißt das jetzt? Fangen wir mit dem Verstand an, okay? Jetzt geht's um unseren Verstand. Oder ich könnte auch sagen, um unsere Intellekt, ich nenne es mal unseren Intelligenzquotienten und um unseren IQ soll es jetzt gehen. Beim Verstand geht es um mehr als nur um das reine Denken. Menschliche Intelligenz umfasst nämlich ganz verschiedene Bereiche. Das wird euch vielleicht überraschen, was man alles zum IQ zählt. Da gehört zum einen dazu die logisch-mathematische Intelligenz. Das ist das, wo einem vielleicht auch am ersten einfällt beim IQ. Logisch-mathematische Intelligenz. Da denken wir an den Wissenschaftler, an den Forscher, an den Physiker, an den Chemiker. Leute, die mit Formeln, mit Logik, mit Analytik und so weiter zu tun haben. Dann gibt es als zweites die sogenannte linguistische Intelligenz. Das sind Menschen, die besonders sprach- und sprechbegabt sind. Der Dichter, der Journalist, der Texter, der Dolmetscher. Grundsätzlich jede Sprachbegabung. Das dritte ist die sogenannte musikalische Intelligenz. Menschen, die also auf musikalischer Ebene über eine hohe Intelligenz verfügen. Wir denken an den Komponisten, den Musiker, den Dirigenten, Leute, die hier hohe Begabungen haben. Dann gibt es als viertes die sogenannte räumliche Intelligenz. Ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Das ist für den bildenden Künstler wichtig, für den Architekten, für den Maler oder auch für den Chirurgen. Und zu guter Letzt, als fünftes, erwähnt man die körperlich-kinästhetische Intelligenz. Das ist also eine besondere Fähigkeit, meine Bewegungen zu steuern, meine Bewegungen, meinen Körper zu koordinieren. Wir denken hier an eine Balletttänzerin, an Tanz, aber auch an den Profisportler, der genau weiß, wie er den Ball treffen muss, damit er da oben ins Tor geht. Oder wie ich den Tennisschläger halten muss und drehen muss, damit der Ball genau dorthin kommt, wo ich es haben will. Das ist kinästhetische, körperliche Intelligenz. Und vielleicht hast du Mühe mit der Mathematik, aber dafür kannst du wunderbare Gedichte schreiben oder Bilder malen. Und vielleicht bist du nicht besonders sprachbegabt, aber du weißt, wie man eine Pirouette, ich kann es ja mal aussprechen, eine Pirouette hinbekommt oder eben wie man den Ball treffen muss. Auch für den Glauben spielt der Verstand eine ganz große Rolle. So biblische Bücher wie die Sprüche oder die Psalmen beschreiben die Bedeutung vom Erkennen und vom Verstehen und loben sie in den höchsten Tönen. Man soll nach Verstand suchen, wie nach Weisheit und nach Erkenntnis, wie nach kostbaren Perlen. Es heißt sogar, dass die Erkenntnis der Anfang der Gottesfurcht ist. Und Gottesfurcht ist im Alten Testament immer ein Bild für Gottes Beziehung. Also damit bringen die Bücher zum Ausdruck, deine Gottesbeziehung fängt mit dem Verstehen, mit dem Begreifen an. Und es ist doch erstaunlich, dass Gott seinen Sohn als jüdischen Rabbi in die Welt sendet. Also als Lehrer, als jemand, der Schüler um sich sammelt, der lehrt, der unterrichtet, der ausbildet. Weil das Verstehen und das Lernen und das Erkennen eine ganz wichtige Rolle spielt. Ihr Lieben, etwas verstehen wollen, das ist nicht nur das Hobby der Theologen, sondern es ist unser aller Vorrecht, unseren Verstand zu gebrauchen. Okay, das war das Erste. Jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr, was Verstand heißt und warum das dann auch wichtig ist, Gott mit dem Verstand zu lieben. Deswegen komme ich jetzt zum Zweiten, nämlich der Seele. Oder ich spreche auch von emotionalen Fähigkeiten, vom emotionalen Quotienten. Wenn das vorher der IQ war, dann reden wir jetzt vom EQ, vom emotionalen Quotienten, von der Seele. Also hier geht es um Gefühle, Empfindungen, Sinne, um Sinnlichkeit. Es geht um Beziehungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, eben emotionale Fähigkeiten. Man unterscheidet auch hier zwischen vier wichtigen emotionalen Fähigkeiten. Und auch die möchte ich euch kurz beschreiben, weil es uns nochmal das Bild öffnet für das Thema Emotionen. Also es geht nicht einfach darum, ja, Gefühle, jawohl, das ist alle Gefühle, Liebe und Freude und Fröhlichkeit und Lachen und Trauer und es geht um mehr als bloß einfach Gefühle aufzuzählen. Ein entscheidender Aspekt von emotionaler Intelligenz ist das, was man Selbstwahrnehmung nennt. also die eigenen Emotionen erkennen und verstehen. Selbstwahrnehmung. Da geht es darum, ein Gefühl für sich selbst zu bekommen, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen zu können. Zum Beispiel zu spüren, dass man traurig ist oder dass man überfordert ist oder erschöpft oder zornig. Versteht ihr, wenn Menschen keine gute Selbstwahrnehmung haben, wenn sie nicht richtig wahrnehmen, dass sie am Limit sind, erschöpft sind und dann einfach weitermachen, weil sie es gar nicht merken, dann sind sie die besten Kandidaten, in einem Burnout zu landen. Und unsere Zeit, die ist so schnelllebig, unser Alltag so voll, dass wir in der Gefahr stehen, diesen Aspekt von emotionaler Intelligenz zu verlieren, uns wirklich selber wahrzunehmen, unsere Grenzen zu spüren, unsere Bedürfnisse und unser Potenzial wahrzunehmen. Ich merke immer wieder, dass es eine Belastung in Beziehungen ist, weil oftmals ein Partner seine eigenen Bedürfnisse nicht so wahrnehmen kann und im Laufe der Zeit immer den Eindruck hat, zu kurz zu kommen. Es ist wichtig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen können. Das Zweite in Bezug auf die Seele ist, die eigenen Emotionen nicht nur wahrnehmen, sondern steuern, gestalten, handhaben zu können. Hier geht es um Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Selbsthandhabung. Also ich nehme meine Emotionen nicht nur wahr, sondern ich kann sie aktiv beeinflussen. Ich kann meine Emotionen steuern. Also hierzu gehört zum Beispiel, dass ich meine Bedürfnisse nicht nur empfinde, sondern auch äußern kann, dass ich sie positiv durchsetzen kann. Es geht zum Beispiel um die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, sich selbst motivieren zu können, mit Frustration oder Angst zurechtzukommen. Wisst ihr, wie hilfreich es ist, wenn ihr eine Prüfung vor euch habt und ihr seid in der Lage, euch selbst zu motivieren? Wenn einem das fehlt, diese emotionale Fähigkeit, dann wird die Prüfung zu einem Riesending, weil ich mich einfach nicht aufraffen kann, anzufangen und zu lernen, weil ich vor diesem Berg kapituliere. Da braucht die Fähigkeit, sich selbst motivieren zu können. Dazu gehören Dinge wie Durchhaltevermögen, Resilienz, Widerstandskraft, Begeisterungsfähigkeit und so weiter. Ihr Lieben, es geht dann nicht nur darum, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, sondern sie auch zeigen zu können. Zu viele Menschen empfinden zwar Liebe, können diese aber nicht zeigen oder ausdrücken. Kannst du deinem Ehepartner, deinen Eltern oder deinen Kindern in die Augen schauen und ihnen sagen, ich liebe dich? Ihr Lieben, das braucht emotionale Intelligenz. Hast du das selbst von deinen Eltern gehört? Kannst du das heute anderen gegenüber nicht nur empfinden, sondern zum Ausdruck bringen? Unsere Kinder müssen das unbedingt von uns hören. Ich liebe dich. Unser Ehepartner muss das von uns hören. Vielleicht müssen es auch unsere Eltern von uns hören. Da verarmt etwas, wenn wir das nicht mehr sagen können, sondern es nur empfinden, aber es kommt nicht raus. Okay, das dritte Element von emotionaler Intelligenz ist das, was man Fremdwahrnehmung nennt. Also die Emotionen anderer wahrnehmen und verstehen. Da geht es um die Fähigkeit von Empathie, mitleiden können mit einem anderen, sich in andere hineinversetzen und hineindenken können. Wahrnehmen, wie es einem anderen geht und um ihn steht. Ihr kennt diese Leute, mit denen ist man nicht lange zusammen und sie haben schon erspürt, wie es einem geht, wo man steht, ob man traurig ist oder was, wo der Schuh drückt. Und mit anderen kann man den ganzen Tag zusammen sein und die haben es immer noch nicht gecheckt, dass man gerade nicht gut drauf ist. Also das ist auch so eine emotionale Fähigkeit, Fremdwahrnehmung. Und ich habe Menschen, denen das fehlt, die empfinden wir schnell als gefühlskalt oder auch als distanziert. Und damit bin ich beim vierten Aspekt von emotionaler Intelligenz. Und dann kennen wir emotionale Fähigkeiten richtig gut. Das vierte ist also, die Emotionen anderer nicht nur verstehen, sondern handhaben und steuern zu können. Ihr Lieben, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber das ist auch eine ganz wichtige emotionale Fähigkeit. Wisst ihr, wer die ganz stark braucht? Zum Beispiel der Fußballtrainer oder der Coach oder die Lehrerin oder auch der Pastor. Dabei geht es darum, andere motivieren können, andere begeistern können, andere mitnehmen können, andere beruhigen können, andere ermutigen oder trösten können. Und das ist wirklich eine emotionale Kunst, wenn es uns gelingt, die Gefühle anderer positiv zu beeinflussen. Und das hat überhaupt nichts mit Manipulation zu tun. Das entscheidende Merkmal von Manipulation ist das Unbewusste, das Heimliche. jemandes Gefühle beeinflussen, der das gar nicht will. Aber versteht ihr, die Fußballmannschaft ist doch dankbar, wenn es ihrem Trainer gelingt, sie zu ermutigen, sie zu motivieren, für das nächste Spiel ihr Bestes zu geben. Und die Schüler sind doch dankbar, wenn es ihre Lehrerin schafft, sie zu begeistern und zu interessieren für den Unterricht und sie nicht einzuschläfern. Also emotionale Intelligenz umfasst diese vier Aspekte, die ich euch gerade geschildert habe. Und damit kommen wir zum dritten Begriff, wie wir Gott lieben sollen. Mit dem Verstand, mit der Seele und mit dem Herz oder Geist. Was heißt das jetzt? Was ist der Geist, das Herz? Auch hier analog reden wir jetzt von spirituellen Fähigkeiten, von spiritueller Intelligenz. IQ, Intelligenzquotient, EQ, emotionale Intelligenz und jetzt kommen wir zum SQ, zu spiritueller Intelligenz, dem spirituellen Quotienten. Hier geht es jetzt tatsächlich um den menschlichen Geist. Spiritualität ist erstmal nichts spezifisch Christliches, sondern eine Empfindung und eine Fähigkeit, die in uns allen, in allen Menschen steckt, die aber von vielen gar nicht wahrgenommen wird. Es geht um spirituelle Wahrnehmung, um Dinge wie Intuition, Gottesbewusstsein oder einen Zugang zur Transzendenz. Es geht um ein Gespür für das Göttliche und für das Übernatürliche. Das ist der SQ, ist der Teil, der am stärksten verbunden ist mit dem Schöpfer, mit dem Göttlichen und das dafür am meisten einen Sinn und ein Gespür hat. Außerhalb des Christentums gibt es das natürlich auch. Das sind Elemente wie Hellsichtigkeit, heilende Kräfte haben, einen sechsten Sinn besitzen. Im Alten Testament verbietet Gott ausdrücklich diese Fähigkeit außerhalb der Beziehung zu ihm zu gebrauchen. Sonst landen Menschen vielleicht bei Götzendienst, Geisterbeschwörung, bei Okkultismus oder Spiritismus. Für uns Christen ist das aber eine ganz wichtige Fähigkeit, diese spirituelle Wahrnehmung. Weil wir leben dann und sind in der Lage, Impulse Gottes wahrzunehmen, mit einem Ohr am Himmel zu leben, Gottes Stimme zu hören. Durch spirituelle Intelligenz entdecken und pflegen wir unsere spirituellen Fähigkeiten, die Charismen in uns oder das, was der Heilige Geist uns an Gaben geschenkt hat. Es ist der Aspekt des Glaubens, wodurch wir übernatürliche Erfahrungen machen, Gotteserfahrungen machen. Der spirituelle Quotient öffnet uns das Prophetische. Er ist die Quelle unserer Intuition und Inspiration. Beim spirituellen Quotienten geht es nicht einfach um intellektuelles Denken, sondern um transformatives Denken, sinnstiftendes Denken. Wir haben plötzlich die Fähigkeit, mit unseren inneren Augen zu sehen, mit dem Herzen zu sehen und Gott in der Welt zu entdecken. Wir sehen mit unserer spirituellen Intelligenz, wo das Reich Gottes schon gegenwärtig ist und wo Gott bereits am Wirken ist in dieser Welt. Spirituelle Intelligenz ermöglicht es uns zu erkennen, welche Werke Gott für uns vorbereitet hat und was wir im Alltag davon verwirklichen können. Okay, wenn ich mir also unseren Verstand, unsere Seele und unseren Geist anschaue, wenn ich mir unsere intellektuellen, unsere emotionalen und unsere spirituellen Fähigkeiten anschaue, dann entdecke ich einen ungeheuren Schatz, ein Potenzial und so viele Möglichkeiten, die in unsere Persönlichkeit hineingelegt sind. Wenn Jesus also davon spricht, dass das Allerwichtigste für unseren Glauben und für unsere Gottesbeziehung ist, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand zu lieben, dann merkt ihr jetzt, was dieses Herz und diese Seele und dieser Verstand alles umfassen. Und dann eröffnen sich so viele Möglichkeiten, Gott konkret lieben zu können. Aber wie man das konkret macht, darum geht's tatsächlich in 2 Wochen. Heute bitte ich euch einfach, folgende Überlegungen mit in euren Alltag zu nehmen. Fragt euch doch mal Folgendes. Welche Schätze, welches Potenzial hat Gott in deinen Verstand gesteckt? Welche der 5 Bereiche von Intelligenzquotienten liegt dir am nächsten? Die mathematische, die linguistische, die musikalische, die räumliche oder die körperliche Intelligenz? Womit hat Gott dich beschenkt? Was zeichnet deinen Verstand aus? Und frag dich auch, welche emotionalen Fähigkeiten Gott in dich hineingelegt hat. Welche emotionale Intelligenz ist die, wo dir Gott, aber auch deine Eltern mit auf den Weg gegeben haben? Ist es die Stärke der Selbstwahrnehmung, die eigenen Gefühle wahrzunehmen? Ist es die Fähigkeit, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, sie zeigen zu können und einen gesunden Umgang mit den eigenen Emotionen zu haben? Ist es deine Stärke der Fremdwahrnehmung, des Einfühlungsvermögens, der Empathie? Oder ist es das Gebiet, andere gut ermutigen und in ihren Emotionen gut verstärken zu können? Und fragt euch bitte zu guter Letzt, über welche spirituellen Fähigkeiten verfügst du? Welche spirituellen Fähigkeiten konntest du schon entwickeln? Machst du die Erfahrung, Gottes Stimme, Gottes Impulse im Alltag wahrzunehmen? Entdeckst du Gott am Werk in deinem Umfeld? Ihr lieben Ärzte und Ärztinnen von Elia, die ihr mir gerade zuschaut, überlegt euch doch mal, welche Fähigkeiten ihr als Ärzte im Einsatz habt. Bestimmt braucht ihr logische, aber auch räumliche Intelligenz für die Behandlung eurer Patienten. Aber ihr braucht auch eine rechte Dosis an emotionaler Intelligenz, an Empathie, um mitfühlen zu können und nicht distanziert zu wirken. Und wahrscheinlich sind auch eure spirituellen Fähigkeiten gefragt, so einen sechsten Sinn, Intuition zu haben, dass man vielleicht zum richtigen Zeitpunkt ein MRT anordnet und genau rechtzeitig diesen Tumor entdeckt, bevor es, wo man ihn noch gut behandeln kann. So einen sechsten Sinn. Oder ihr lieben Großmütter bei Elia, welche Fähigkeiten habt ihr im Einsatz? Wahrscheinlich ein ganz großes Maß an linguistischer Intelligenz, wenn ihr euren Enkelkindern wieder und wieder eine Geschichte erzählen müsst. Ihr verfügt wahrscheinlich aber auch über ganz viel emotionale Intelligenz, wenn es darum geht, das Enkelkind nach einem Sturz zu trösten oder bei einer Enttäuschung wieder zu ermutigen. Und wahrscheinlich habt ihr Großmütter auch ein ganzes Maß an spiritueller Intelligenz im Einsatz und betet viel für eure Familie. Und lasst euch darin führen, wie ihr den Enkeln Gottes Liebe nahebringen könnt. Das macht so ein bisschen deutlich, nur an zwei Beispielen, wo diese Fähigkeiten überall im Einsatz sind. Und dass sie Teil von uns sind. Und dass es gut ist, wenn wir sie entdecken und wie einen Schatz heben. Also nehmt diese Gedankenanstöße und Anregungen mit in die kommenden zwei Wochen und klärt für euch die Frage, welche Fähigkeiten habe ich in mir? Sprecht miteinander darüber. Und lasst uns gespannt sein, wie wir dann konkret mit unserem Verstand, unserer Seele und unserem Herzen unseren Gott lieben können. Dazu mehr in zwei Wochen. Amen.